Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Herzlich willkommen zu unserem Moor-Podcast. Es gibt wieder eine neue Ausgabe, in der es um die faszinierende Welt der Mobilität geht, beziehungsweise um die Veränderungen, die faszinierenden Veränderungen in der Welt der Mobilität. Und da haben wir einen tollen Experten heute hier, den Augustin Friedel, der mit seinem Wissen, seiner Expertise und seinen messerscharfen Analysen immer wieder Transparenz in diesen Wandel bringt. Und falls Sie Augustin Friedel noch nicht kennen, dann müssen Sie das unbedingt ändern. Und das geht ganz, ganz einfach, weil er nämlich auf LinkedIn ganz aktiv ist, 30.000 Follower und mehr hat. Aber da gehen auch noch mehr. Und auch dort seine berühmten Schaubilder und Einschätzungen immer wieder jede Woche aufs Neue teilt. Alles, was mit Rädern zu tun hat oder mit Schienen oder irgendwie Bewegung in irgendeiner Art, ist bei Augustin Thema. Ob das Shared Mobility ist, Abo, Softwarezulieferer, autonomes Fahren, Elektrifizierung, chinesische Hersteller, Batterien oder was auch immer. Bei Augustin gibt es zu allem richtig fundiertes Wissen. Du machst das aus Leidenschaft, aus privater Leidenschaft. Beruflich hast du aber natürlich auch was mit Mobilität zu tun. Du bist Berater bei MHP für den Bereich Mobility Transformation und deshalb rundum Experte von vorn bis hinten. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch, was wir jetzt gleich haben. Und ja, vielen Dank auch für die Einführung. Genau, und Mobility Transformation, alles, was da passiert, ist die wirklich meine Passion. Das treibt mich seit mehr als 10 Jahren an. Es freut mich, dass ich damit auch so viele Leute begeistern kann.
Das tust du auf jeden Fall. Und vor allem lernen wir ganz, ganz viel. Was ist das denn, was dich da treibt an diesem Markt? Sind es die vielen Veränderungen oder sind es doch die 4 Räder?
Also es ist eigentlich so von 2 Seiten, würde ich sagen. Einmal auf jeden Fall die Dynamik im Markt. Ja, du hast ja schon gesagt, Fahrräder oder Mikromobilität, Autos, autonomes Fahren, geteilt, Besitz, verschiedene Besitzfunktionen. Ich meine, da passiert einfach so viel, ist so viel Dynamik drin und da am Ball zu bleiben, das fasziniert mich einfach. Und dann auf der anderen Seite sehe ich auch eben so, ja, es gibt doch noch viele Vorurteile oder vieles halt noch nicht so wirklich transparent, wird vielleicht auch falsch aufgefasst, falsch wahrgenommen. Und das ist eigentlich auch so das zweite Anliegen, da halt dann einfach für Transparenz zu sorgen, in Personen die Möglichkeit zu geben, das dann vielleicht auch auf einfache, schnelle Art dann eben zu verinnerlichen und einzuordnen. Das sind eigentlich so die zwei Punkte, die mich antreiben. Ja, wirklich einmal die Dynamik. Ja, dann hört ihr nie auf, kommt ja immer was Neues oder fällt auch mal wieder was weg. Und das andere ist halt einfach so die Richtung Transparenz und Verständnis.
Also auch das fasziniert mich nämlich, diese vielen, vielen Veränderungen und diese vielen verschiedenen Ebenen. Ich kann das total nachvollziehen und deshalb freue ich mich auch immer über jedes neue Schaubild. Was für mich auch noch da drin steckt, ist natürlich sozusagen die Bewegung Richtung Nachhaltigkeit. Und der Verkehrssektor ist ja ein entscheidender Sektor sozusagen innerhalb unserer Wirtschaft, um eben Nachhaltigkeit zu bekommen, um CO2 zu reduzieren. Das ist vielleicht darüber hinaus auch bei mir noch ein Treiber, weshalb ich das Thema so wichtig auch finde. Wie ist das bei dir?
Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Ja, ich finde auch, da kann man mehr in Richtung Nachhaltigkeit tun und gerade so geteilte Mobilität und auch kleinere Fahrzeuge sind ja doch einfach nachhaltiger und auch kostengünstiger, wenn man mit denen unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt und das treibt mich auch an. Ich versuche da auch ein bisschen so die Hypes immer einzuordnen, ja, weil gerade wenn neue Dienste auf den Markt kommen, dann heißt ja, wir revolutionieren jetzt alles. In einer Woche so ungefähr ist halt alles grün, keine Emissionen mehr, jeder fährt nur noch mit einem E-Scooter oder einem Fahrrad durch die Gegend. Aber ja, die Geschichte hat auch gezeigt, es trifft nicht so ganz zu. Es wird halt teilweise dann überspitzt. Kommt man eigentlich eher in so ein Tal der Tränen und irgendwann pendelt sich das dann so ganz gut ein. Und das ist halt auch nochmal ein Aspekt, den ich dann halt gerne beleuchte oder da halt einfach versuche, den Hype-Faktor herauszunehmen und mehr Realität reinzubringen und halt eben dann auch gleichzeitig aufzuzeigen, was kann jeder für sich selber machen in Bezug auf nachhaltige Mobilität, gerade halt, wenn man in Städten unterwegs ist. Muss vielleicht nicht immer das Auto sein, kann vielleicht auch mal das Fahrrad sein, sei es dann geteilt oder vielleicht auch ein eigenes Fahrrad oder einfach vielleicht auch mal laufen. Also das sind auf jeden Fall auch so, sag ich mal, Aspekte, die da immer mitspielen.
Auf jeden Fall wird die Palette unserer mobilen Lösung oder Mobilitätslösung immer breiter geführt und das ist ja auch ein großes Thema für den Autohandel, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber. Genau, aber erstmal wollte ich noch ein paar Fragen loswerden zu deiner privaten Passion, die sich in diesen wahnsinnig tollen LinkedIn-Posts äußert. Woher kriegst du denn dein ganzes Wissen und hast du überhaupt Zeit zum Schlafen? Weil du musst ja unwahrscheinlich viel lesen.
Ja, das geht eigentlich. Also es, ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich ja jetzt schon mehr als 10 Jahre in der Industrie tätig bin. Also du hast ja gesagt, jetzt bin ich als Berater tätig für die MHP. Die Projekte, die wir da machen, die profitieren natürlich auch unheimlich von dem Wissen, was ich da mit einbringe. Das liefert, glaube ich, so im Markt keiner. Aber so davor hatte ich ja schon fast 10 Jahre Erfahrung im Startup-Umfeld, wo ich quasi Dienste mit umgesetzt habe, mit aufgebaut habe und dann halt eben auch später in Richtung Corporates die Themen auch begleitet habe. Und während der Zeit habe ich halt eigentlich so mein, sag ich mal, ja, Inflow dann eben aufbereitet und strukturiert. Da habe ich halt meine verschiedenen Tools, sei es irgendwie Newsletter, die ich bekomme, meine Reading-List, wo ich das dann eben abspeichere, oder meine Ordnerstruktur, wo ich dann entsprechend auch die Informationen abspeichere, wenn ich was Interessantes sehe. Und wenn ich dann mal eine Idee habe, was ich gerne posten möchte oder beschreiben möchte, dann habe ich da eigentlich einen unheimlichen Fundus an Informationen, auf den ich halt recht einfach zugreifen kann. Von dem her ist es eigentlich recht effizient dann. Und genug Schlaf bekomme ich eigentlich auch noch.
Klingt nach einem ausgeklügelten System. Sehr beeindruckend. Jetzt hast du dir als Medium LinkedIn ausgesucht. Das heißt, ein soziales Medium ist ja eine Community dahinter. Wenn ich deine Posts lese und auch in die Kommentare reingehe, ich sehe, auch da findet eben viel Austausch statt. Ist das auch ein Grund für dich gewesen, eben auf LinkedIn präsent zu sein, um dann wirklich eben noch weiter zu interagieren?
Das kam auch über die Zeit, muss ich sagen. Am Anfang, das war so, wann war das denn? Vielleicht 2014, 2015. Das war noch so die Blogging-Zeit. Ja, da gab es noch einen Tumblr und andere Blog-Plattformen. Da war ich eher da unterwegs, aber und auch noch auf Deutsch. Das ist dann aber irgendwie eingeschlafen. Ja, es gibt's ja heute fast auch gar nicht mehr. Und dann irgendwann bin ich eben auf LinkedIn oder habe ich es auf LinkedIn nochmal versucht und dann eben auch auf Englisch. Und am Anfang war es halt eher eigentlich Content posten, aber mittlerweile ist es halt wirklich eine gute Community geworden mit halt eben interessanten Diskussionen. Das versuche ich ja dann entsprechend auch dann eben zu triggern oder da auch die Leute zu motivieren, dann zu kommentieren und sich dann auch zu beteiligen, weil ich bin auch nicht allwissend. Also da ist halt auch nochmal viel Wissen einfach im Netzwerk vorhanden. Ich muss auch sagen, ich lerne da auch nochmal unheimlich viel, wenn kommuniziert wird oder kommentiert wird und diskutiert wird. Als ich gestartet habe, war es mir gar nicht so bewusst oder war nicht Teil des Plans, aber ich finde es heute sehr, sehr angenehm, da auch die Diskussionen dann zu haben, teilweise auch kontrovers und mir bringt es was und ich hoffe den Teilnehmern auf LinkedIn, die sich da dann engagieren und lesen dann eben auch.
Auf jeden Fall. Also ich lese gerne die Kommentare bei dir. Ich finde auch tatsächlich im LinkedIn einerlei, was man jetzt so kennt. Also ich war hier, ich habe das erlebt, ich habe das und das auch reflektiert. Also es gibt viele, viele tolle LinkedIn-Posts, aber deine stechen eben mit Wissen und Fachlichkeit heraus und auch die Diskussionen spiegeln das wieder. Also ich finde das spannend. Eine Frage noch. Wo lernst du am meisten? Schreibtisch oder in Gesprächen?
Eigentlich in Gesprächen. Das ist jetzt in den letzten Jahren war es ja eher schwierig möglich, wie wir alle wissen. Aber jetzt, also wenn ich auf Konferenzen jetzt wieder vermehrt bin oder dann auch einfach viele Infocalls habe zu verschiedenen Themen oder sich einfach mal austauschen, das ist doch sehr wertvoll und geht meistens dann auch schneller sozusagen, dass man was lernt. Wie du schon gesagt hattest, wenn man halt die Info ja in Schriftform hat, dauert dann doch die Zeit, um das zu lesen. Genau, von dem her, also Gespräche würden jetzt das Lesen nicht ersetzen, aber sind auf jeden Fall auch nochmal ein Faktor, wo ich viel mitnehme und viel lerne. Vor allem auch so, sag ich mal, persönliche Erfahrungen und ja, persönliche Wahrnehmungen, persönliche Einschätzungen, das kriegt man da so eigentlich im direkten Austausch viel besser raus dann.
Das kann ich gut verstehen. Dann gehen wir mal auf das erste fachliche Thema und zwar Elektromobilität. Ist ja schon eine Weile da. Ich war jetzt erstaunt, wir haben gerade eine Umfrage bei Autohändlern durchgeführt und haben gefragt, ist sozusagen Elektromobilität die Zukunft oder ist es ein Hype? Ich war überrascht, dass sich die Antworten die Waage hielten. Also das heißt, es sind immer noch ganz viele Menschen und natürlich Händler eben, die glauben, dass Elektromobilität ein Hype ist, der vielleicht auch wieder verschwindet. Überrascht hat mich das deshalb, weil es natürlich dieses Jahr auch das Verbrenner ausgab und eine gesetzliche Vorschrift jetzt sozusagen ist. Was würdest du denn den Autohändlern sagen, die glauben, dass das ein Hype ist, der wieder vorbeigeht?
Also ich glaube, verschwinden wird es auf gar keinen Fall. Es wird sich in den nächsten Jahren doch nochmal auch beschleunigt wahrscheinlich dann fortschreiten. Ich verstehe aber auch ein bisschen, dass sie so das Gefühl haben, es ist ein Hype, weil ich glaube, die letzten 1-2 Jahre auch durch die Subventionen, durch die Förderung von Elektrofahrzeugen für Privatpersonen oder auch dann eben für Dienstwagen, ja, war ja eigentlich eine Sonderkonjunktur für E-Fahrzeuge vorhanden. Das ebbt jetzt langsam ab oder ist schon abgeebbt eigentlich und da kommt natürlich dann auch so auf Händlerseite das Gefühl auf, okay, das ist jetzt irgendwie 1-2 Jahre recht gut gelaufen und jetzt ist eigentlich eher so, wieder geht die Kurve nach unten, die Nachfragekurve, aber so, sag ich mal, mittellangfristig wird es auf jeden Fall wieder zunehmen, die Nachfrage, auch weil jetzt mehr Fahrzeuge nochmal im Markt kommen. Wir sehen ja auch eine Dynamik bei neuen Marken, die kommen, sei es aus irgendwie Asien, aus China oder halt auch die amerikanischen Marken wie ein Tesla oder ein GM, die ja vielleicht nochmal rüberkommen, breiten sich weiter aus. Und da wird schon quasi die Veränderung schneller kommen, als manche vielleicht denken. Vorbeigehen wird es auf keinen Fall.
Und was wir auch sehen, eine Analyse, die wir neulich gemacht haben, wir bewegen uns ja auf eine Preisparität zu. Also das heißt, die Preise für die Elektrofahrzeuge sinken und werden irgendwann auf dem gleichen Niveau sein wie die Benziner. Vielleicht sogar drunter gehen, ich weiß es nicht, das kann ich nicht so gut einschätzen. Aber das wird natürlich viel machen und sicherlich auch die Ladeinfrastruktur. Das ist zum Beispiel immer meine Frage, die ich habe. Irgendwann wird es vielleicht so sein, dass die Ladeinfrastruktur für Elektroautos besser ist als die Tankstelleninfrastruktur für die Benziner. Was meinst du?
Ja, da passiert auf jeden Fall viel. Das sind, glaube ich, auch noch Lücken vorhanden in der Ladeinfrastruktur. Aber was da der Vorteil ist, die wird halt auch, sag ich mal, vielfältiger. Ja? Also man kann zu Hause laden, man muss vielleicht gar nicht mehr an irgendwie heute eine Tankstelle fahren oder eine externe Ladesäule, die nicht zu Hause steht. Gleichzeitig wird halt dann eben auch, werden ja Ladesäulen an verschiedenen Punkten aufgebaut, sei es entlang der Autobahn oder vielleicht auch dann in sag ich mal, Kombination mit Supermärkten oder Einkaufszentren, sodass man da halt dann vielleicht auch einfach mehrere, sag ich mal, Use Cases miteinander verbinden kann. Man geht einkaufen, lädt gleichzeitig das Auto mit dann irgendwie einer HPC-Lader, also wirklich Fast Charging, geht eigentlich einkaufen und gleichzeitig wird das Auto geladen und es hat natürlich dann auch die Vorteile. Und da ist, ja, sehen wir schon viel Dynamik heute. Es wird, glaube ich, noch zunehmen. Und so die Servicequalität, die wird da auch, auch in den nächsten Jahren sich dann nochmal verbessern.
Und dazu kommt ja, dass die Technologie immer weiter voranschreitet. Das heißt also, die Reichweiten werden größer, die Ladegeschwindigkeiten schneller, die Haltbarkeit der Batterien wahrscheinlich auch besser. Und die Treiber dieses technologischen oder dieser Antriebsform, die technologischen Treiber, die sitzen ja nicht hier in Deutschland, sondern das sind, wie du eben schon gesagt hast, das ist eben Tesla und das sind jetzt immer mehr auch chinesische Marken, die ja auch, ich habe immer das Gefühl, die Karten neu mischen hier auf unserem Markt. Wir sind ein Autoland, wir haben eine große Verbundenheit mit den heimischen Marken, haben eine große Markenloyalität. Wir sehen bei uns auf der Plattform, dass diese Markenloyalität immer weiter abnimmt, dass immer mehr Menschen, die auf die Plattform kommen, keine bestimmte Marke, also wollen ein Auto kaufen, aber haben sich noch nicht entschieden, für welche Marke. Das ist, früher war das viel weniger Prozent, als das jetzt der Fall ist. Und die Bekanntheit der chinesischen Marken nimmt immer mehr zu. Was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wie wird sich das Herstellergefüge oder das Markengefüge hier in Deutschland, in Europa entwickeln? Für wen siehst du da die großen Chancen?
Also es wird auf jeden Fall vielfältiger, weil genau die Marken aus China natürlich rüberkommen, aber auch aus den USA. Also Tesla ist ja schon da, aber es gibt ja auch noch einen Lucid oder einen Rivian, die haben wahrscheinlich auch Ambitionen, hier dann eben rüberzukommen, oder einen Fisker, die auch in Europa produzieren, aber in den USA dann hauptsächlich verkaufen. Und eben auch die in Bezug auf die Chinesen, da sind ja schon ungefähr 20 Marken, chinesische Marken in Europa. Da sehe ich auch den Trend, dass der jetzt erstmal zunimmt. Dann muss man eben gucken, ja, wie sich das dann wirklich irgendwann auch mal konsolidiert. 20 Marken oder mehr ist ja schon recht viel. Neue Marken, die nochmal hinzukommen, die werden wahrscheinlich auch nicht alle überleben oder langfristig halt dann bestehen. Deswegen wird sich das irgendwie über die Zeit dann auch nochmal einpendeln. Aber auch so aus der Nutzersicht gesprochen, kann ich das bestätigen, was du gerade sagtest. Wir hatten jetzt auch vorgestern eine neue Studie dazu veröffentlicht. Wie werden denn eigentlich chinesische Marken wahrgenommen und was sind denn eigentlich auch die Treiber? Warum kommen die gut an im Markt? Und da ist es, war eigentlich so, also wir haben 5000 Personen befragt weltweit. Wenn man so in die verschiedenen Regionen schaut, so global betrachtet, fast 60% können sich vorstellen, ein chinesisches Fabrikat zu kaufen. In Deutschland sind es ungefähr 50%. Wenn man dann nochmal nach China schaut, wo und das ja auch wichtig ist für die europäischen Automobilmarken, da sind es sogar 100%. Ja, also da kann sich fast jeder mittlerweile vorstellen, ein lokales Fabrikat zu kaufen. Das war vor mehreren Jahren oder vor einem Jahrzehnt undenkbar. Ja, also da findet ein unheimlicher Wandel statt und auch so die Gründe, warum sie es denn kaufen. Ja, es sind halt genau die Themen, die halt wichtig sind, Infotainment-Systeme und dann eben auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und das dritte halt einfach auch die Qualität. Also das haben wir immer so das Empfinden oder ja denken, okay, die Qualität von chinesischen Fahrzeugen ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht haben wir noch so das Landwind-Beispiel im Hinterkopf, die es mal vor 10, 15 Jahren hier versucht haben, wo die Qualität ja wirklich nicht dem Standard entsprochen hat oder dem Status quo hier in Europa. Aber wenn man sich jetzt die chinesischen Fahrzeuge anschaut, die sind ja qualitativ, so von der Bauqualität mindestens auf europäischem Niveau und sag ich mal so die Mischung aus, sag ich mal, der Ambition der Marken hierher zu kommen, der guten Produkte Basis plus dann der guten technischen Ausstattung, das ist natürlich schon, sag ich mal, ein mittelfristiges Risiko dann auch für die etablierten Marken. Mhm. Und da wird sich in den nächsten Jahren, klar nicht schlagartig, wie es vielleicht einige vorhersagen, was ändern, aber kontinuierlich wird da schon eben der Anteil der chinesischen oder ausländischen Marken dann eben steigen. Und man muss halt dann schauen, sag ich mal, wie was mit den eingesessenen Marken passiert. Ja, Vermutung wäre, dass vielleicht so die Marken mit kleineren Prozentanteilen am Markt Marktanteilen, dass die wahrscheinlich eher Probleme bekommen. Und klar, auch die großen Marken, sei es irgendwie aus dem Stellantis-Konzern oder aus dem VW-Konzern, da muss man auch schauen, was wie die damit halt irgendwie oder wie die reagieren, quasi dann halt weiterhin relevant zu bleiben oder halt eben auch dann ihre Fahrzeuge in Richtung Kunde dann zu verkaufen.
Welchen chinesischen Marken würdest du am meisten Potenzial zuordnen? Was glaubst du, wen muss man da besonders im Blick haben?
Also schwer zu sagen. Auf einzelne Marken möchte ich mich da jetzt auch nicht festlegen. Aber ich meine, so vom Volumen her, was man dem auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist BYD. Die sind ja in China auch schon sehr stark und haben da ja teilweise auch schon den, sag ich mal, Marktführer, der die letzten Jahre den Markt bestimmt hat, überholt vom Absatz her. Und dann auch so Gruppen wie die Geely Group, die halt dann auch sich ja eigentlich mehrere Marken zusammengekauft hat und selber eigene Marken nochmal aufbaut. Ja, dann auch, sag ich mal, aktiv an einem Mercedes oder an einem Smart beteiligt, wenn auch so, sag ich mal, Kandidaten an Automotive OEMs oder Konzernen, die ich auf jeden Fall nicht unterschätzen würde.
Und die deutschen Hersteller, die ja diesen Wandel zur Elektromobilität wahrscheinlich ein kleines bisschen verschlafen haben und ein bisschen spät auf den Zug aufgesprungen sind, was würdest du da sagen, wer hat vielleicht am meisten gelernt und ist jetzt in einer, von den heimischen Marken sozusagen oder auch von den europäischen Marken in einer guten Position, da wieder Land gut zu machen?
Also da tue ich mich auch schwer, einzelne Marken oder Autokonzerne hervorzuheben. Ich glaube, also bin ich bei dir, dass sich die Weckrufe wurden nicht gehört. Ja, das hat lang gedauert, bis man wirklich aufgewacht ist. Aber was ich jetzt sehe in der Industrie, nicht nur bei den deutschen, sondern bei den europäischen Herstellern, sei es auch bei den französischen oder auch bei den Italienern, da ist schon unheimlich viel Dynamik im Markt drin, um jetzt eben auch recht schnell dann wettbewerbsfähige Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Wettbewerbsfähige in Bezug auf den Antrieb und auf die Reichweite, aber halt eigentlich auch auf das wichtige Thema Software, was die nächsten Jahre halt wirklich dann nochmal an Dominanz oder an Relevanz dann eben auch zunimmt. Und da ist halt einfach auch unheimlich viel Aktivität gerade im Markt, sei es durch Eigenentwicklung, durch Partnerschaften mit größeren Tech-Konzernen, jetzt diesmal wirklich auf Augenhöhe, nicht so als, sag ich mal, Lieferantenbeziehung. Und da bin ich eigentlich optimistisch, dass wir da gut aufholen können dann nochmal hier in Europa, weil halt einfach viel passiert und da viel Aktivität gerade vorhanden ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die anderen sich auch weiterentwickeln. Also da darf man jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt einmal und dann legen wir uns wieder schlafen, sondern ich glaube, da muss man halt so von der Mentalität her in so ein Steady State halt kommen, dass man sagt, okay, das ist halt einfach, wie wir anfangs auch gesagt haben, super dynamisch. Es kommt eigentlich jeden Tag was Neues auf den Markt. Da muss man schauen, okay, wie geht man da eigentlich mit um und wie, sag ich mal, kann man da auch schnell drauf reagieren. Das ist so quasi die Herausforderung, die ich dann da auch mittelfristig und langfristig sehe. Und auch jetzt nochmal mit Bezug auf die Studie, die wir durchgeführt hatten, da erstaunlicherweise wurden da auch, sag ich mal, den deutschen Herstellern recht hohe Kompetenzen in Bezug auf, sag ich mal, neue Features zugeschrieben, wie jetzt Infotainment oder auch Assistenzsysteme etc. Ja, also das Vertrauen quasi, das Markenimage ist da schon noch vorhanden. Und jetzt dieses, sag ich mal, Potenzial, Window of Opportunity, muss man halt schnell, sag ich mal, befüllen, sodass da halt dann auch wirklich quasi die Lücken oder die Kundenbedürfnisse in Bezug auf Infotainment und so weiter halt dann zufriedengestellt werden. Genau, von dem her, also ist da es noch schon noch viel Luft drinnen oder ich bin da eher optimistisch eigentlich, dass wir da auch gestärkt durch diese Phase jetzt dann kommen.
Ja, spannend. Also hört sich gut an und da ist sozusagen noch nichts verloren, sondern es geht darum, jetzt eben dran zu bleiben. Was ich auch spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast. Es gibt einmal quasi die Antriebsrevolution, Disruption, wie auch immer, und dann aber dieses Thema Software, also ja, das Fahren des iPhone oder so wurde das mal vor ein paar Jahren.
iPhone auf Rädern.
Oder iPhone auf Rädern, genau. Ja. Genannt. Das finde ich auch total spannend, weil das ist ja nicht nur einerseits, man hat mehr Technik im Auto, sondern das besagt ja auch was über die Dynamiken in diesem Markt und auch über die neuen Player. Also da sind ja jetzt inzwischen ganz, ganz andere Größen auf dem Markt als die wir vielleicht kennen, ZF, Bosch und so weiter und so fort. Du sagtest gerade, dass sich auch die Beziehungen ändern. Das fand ich interessant. Das war mir nicht so bewusst, dass es eben nicht mehr so der dominante Hersteller ist, der seine Zulieferer quasi in die Zange nimmt, sondern dass da Partner Partnerschaften entstehen. Also das finde ich spannend. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, also man kommt ja so quasi aus einer Welt, wo der Automobilhersteller dann wirklich einen Zulieferer hatte. Da ging es dann ja so um den Preis und wer liefert mir denn die Teile, die ich brauche, zu dem besten Preis? Und da sind einfach unheimlich fragmentierte Systeme dann auch entstanden. Ja, also wenn man sich so ein Auto der letzten Jahre anschaut, da sind es wahrscheinlich so 100 bis 150 Einzelsysteme, die halt quasi mehr oder weniger lose dann zusammengebaut wurden, um zu so einem Gesamtkonstrukt Fahrzeug. Das wurde natürlich validiert, aber dann hatte man halt einfach ein System, was halt einen Funktionsumfang hatte und halt nicht wirklich, sag ich mal, dann updatefähig war oder wo man was Neues hinzuschalten konnte. Und jetzt geht man halt in die Richtung, dass es halt eigentlich eher, sag ich mal, anders aufgesetzt wird, kommt von den Kundenbedürfnissen, dann kommt die Software, dann kommt erst eigentlich die Elektronikarchitektur und dann halt eben die Hardware. In der Vergangenheit war es halt eher eigentlich übers Produkt getrieben. Erst hat man das Fahrzeug konzipiert und sich dann überlegt, okay, was für Software hat man denn, und vielleicht den Kunden gar nicht mal gefragt, entspricht es deinen Bedürfnissen oder werden damit deine Bedürfnisse befriedigt. Also da hat man jetzt so komplett einmal den Prozess eigentlich gedreht, und in dem Prozess hat man eben auch gemerkt, so das Kleinteilige funktioniert nicht, ja, um halt wirklich dann die Produkte auf den Markt zu bringen, die der Kunde halt nachfragt und dann, die man auch updatefähig halt dann halten kann. Und was ist eine Lösung? Entweder man macht das einmal selber, sieht man auch in der Industrie mit so einer recht hohen Vertikalisierung, bei einem Tesla zum Beispiel oder bei einem NIO, der wirklich auch die Kompetenz dann auf der grünen Wiese aufgebaut haben, um Software zu entwickeln, teilweise auch um Hardware zu entwickeln, um da halt dann so ein Komplettsystem einfach zu haben. Und quasi die traditionellen Hersteller, die vielleicht nicht die Fähigkeiten haben oder die Organisation haben, die vielleicht aus so einer Lieferantenbeziehung halt kommen, die sagen, okay, wir brauchen halt auch wieder externe Expertise, um das halt dann eben aufzubauen, aber diesmal nicht in der Form, okay, wir schauen auf jeden Cent und so, sag ich mal, der Preisdruck ist der ausschlaggebende Faktor, sondern eher, okay, wie kann man denn eigentlich sich zusammenarbeiten auf gleicher Augenhöhe und dann halt quasi für den Kunden die besten Funktionen halt dann in die Fahrzeuge bringen, und wie kann ich das System dann eigentlich auch dann definieren, dass es halt dann weiter sozusagen wächst oder erweiterbar ist dann eben das Fahrzeug. Ja, und da sind wir jetzt eben heute, und da hat man dann eben auch quasi so Kombinationen aus traditionellen Unternehmen und halt dann den Technologie-Hyperscalern, also den Renault zum Beispiel, die machen das ja dann eben auch mit Google oder Stellantis, die haben dann eine enge Partnerschaft mit Amazon. Und dann kommen nochmal vielleicht Zulieferer hinzu, die dann auch nochmal Teil von diesem Konglomerat werden und es auf Augenhöhe dann entwickeln. Genau so versucht man da halt dann quasi, ja, die Lücke dann zu schließen und halt wirklich wettbewerbsfähig zu werden.
Spannend, also ganz neue Kombinationen, die da entstehen, und auch ganz neue Kraftverhältnisse. Und was ich auch so gedacht habe, das ist ja auch ein totaler Mindshift, weil die Produktentwicklungszyklen von Autos sind unwahrscheinlich lang. Bei einer Software ist das ganz anders. Wir hatten hier mal den Ralf Kranz als Podcast-Gast, den CEO von NIO, und er betrachtet ja auch die Autokunden als User. Die User haben quasi einen permanenten Kanal zum Hersteller sozusagen und können sagen, was sie stört, und diese Anfragen werden täglich gescreent, und ganz häufig, regelmäßig gibt es sozusagen dann Updates, die immer auch die User-Anfragen sozusagen dann integrieren, und also eine ganz andere Art und Weise, eine Produktweiterentwicklung zu denken. Also eben Software versus eben Hersteller und Industrie.
Ja, und ich glaube, das ist dann, also eine NIO macht es, glaube ich, sehr gut mit dem digitalen Ökosystem, aber auch andere Hersteller, die binden viel mehr die Kunden ein und kommen eigentlich so von den Kundenbedürfnissen und designen dann oder definieren dann die Softwareumfänge und dann eben auch die Hardware. Und das ist halt, die, sag ich mal, traditionellen Automobilhersteller, die lernen davon auch. Man sieht es ja auch, dass dann eben vielleicht ein VW mal eine ID-Community hat für die ersten Elektrofahrzeuge oder halt auch im Nutzfahrzeugbereich oder auch einen Ford, die dann auch sehr eng mit den Kunden halt dann zusammenarbeiten, um halt wirklich dann auch die Bedürfnisse möglichst, sag ich mal, in Realtime dann halt eben aufzugreifen und damit halt dann die Produkte dann zu optimieren. Genau, das ist eigentlich so, sag ich mal, der Mindset Shift in der Entwicklung dann halt eben auch. Ja, das war vielleicht früher jetzt überspitzt getrieben, okay, eigentlich aus dem Produkt her. Sagen, okay, wir müssen einfach das beste Produkt bauen und dann wird es vom Kunden schon angenommen. Und jetzt ist es halt eher so, okay, man fragt den Kunden, was möchtest du eigentlich, und versucht halt dann eben entsprechend dann, oder man versucht es nicht, sondern man macht es halt dann das Auto und hauptsächlich die Software dann daraus auszurichten. Hat mir auch schon gerade angeteasert oder angeschnitten. Früher war so vielleicht die Produktqualität auch wirklich im Vordergrund. Ja, was ist denn so mit den Spaltmaßen und habe ich jetzt irgendwie, wie sind denn die Materialien im Innenraum? Und, wie ist denn vielleicht meine PS-Zahl und wie springe ich denn der Motor an und wie ist denn die Lenkung und die dann auch die Federung etc.? Und was wir da eben auch sehen, ja, das, sag ich, die traditionellen Kriterien, die bleiben weiterhin wichtig. Ja, also da kann man als OEM nicht sparen. Aber was halt viel wichtiger wird, ist halt einfach so das ganze digitale Umfeld. Und das digitale Umfeld ist einfach die Software dann im Auto. Aber auch, wie kann ich denn eigentlich mein Fahrzeug mit dann anderen digitalen Systemen, Ökosystemen, die ich nutze, schon verbinden? Ja, also wie kann ich denn vielleicht mein, sei es in Richtung Streaming, was kann ich denn da eigentlich machen? Oder wir hatten vorher über Ladeinfrastruktur gesprochen. Wie ist es denn eigentlich in das ganze Thema Laden, Ladeplanung mit integriert? Vielleicht habe ich noch ein Zuhause mit einer PV-Anlage oder einer Wärmepumpe oder einem Energiespeicher. Dann kann man dann ja auch überlegen, okay, wie wird denn eigentlich das Elektrofahrzeug damit eingebunden, um da dann die Kosten zu reduzieren für den Strom, den ich habe, um da die Ladekurven dann zu optimieren und so weiter. Also da quasi muss man sich nicht nur ums Auto kümmern, sondern auch das ganze Ökosystem drumherum mittlerweile betrachten. Und ja, das ist einfach neu für die traditionellen Hersteller. Aber da passiert auch viel, um da halt in die Richtung halt dann zu gehen und da halt dann auch mit den Pionieren, wie jetzt ein NIO oder auch ein Tesla oder ein Rivian und so weiter, halt dann, um da halt dann wieder aufzuschließen.
Also es kommt natürlich viel mehr Komplexität rein durch diesen Ökosystemgedanken, aber gleichzeitig ja auch sehr viel mehr Wertstiftung für den Kunden. Super spannend und ich glaube, das kann man auch auf andere Marktbereiche übertragen. Also wir sehen das ja auch bei den Autohändlern. Also das geht ja auch nicht mehr nur darum, ein Auto zu verkaufen, sondern es geht ja auch darum, gerade bei Elektromobilität eventuell Produkte ringsum zumindest zu beraten, um für die Wallbox und die PV-Anlage, weil man ja nicht mehr Solitäre kauft, sondern man kauft eben wirklich ganzheitliche Lösungen. Ja. Und das ist spannend. Das heißt, diese gestiegene Komplexität, die betrifft ganz viele Bereiche der Industrie. Und wie du ja auch ganz oft sagst, ist ja, man kann nicht alles können. Das heißt, die Kooperationen, Partnerschaften in den unterschiedlichsten Bereichen, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat, können da helfen, eben ja, Wertstiftung für den Kunden, für den Endkunden zu schaffen.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, die Komplexität, die verschiebt sich eher so. Ja, die, sag ich mal, Verbrennerfahrzeuge waren ja in sich auch sehr komplexe Systeme. So, dann war die Komplexität mehr halt im Motor. Klar, das ist jetzt alles einfacher, weil man hat nur noch quasi vereinfacht gesagt den Elektromotor und die Batterie. Und halt aber quasi, man hat eine neue Komplexität dann in Richtung Partnerschaften, in Richtung Ökosystem. Und was man da halt aufbaut. Von dem her ist es gleich so ein Verschub von der Komplexität mehr in Richtung Kunde und was Kunden nah ist. Und genau was du sagtest, man muss halt dann, man kann nicht alles selber machen, gerade wenn man, sag ich mal, als globales Unternehmen aktiv ist und da die Kompetenz zu Partnern, auch wirklich Partnerschaften auf Augenhöhe zu schließen, für, sag ich mal, den Vertrieb, aber auch für den Betrieb dann der Autos und für das ganze Thema After Sales und Service und was passiert denn eigentlich dann danach oder was passiert denn im zweiten Lebenszyklus. Ja, da ist halt einfach so, das Thema Partnerschaften wird da einfach relevanter und das sehe ich auch als eine Kernkompetenz, die, sag ich mal, traditionellen Stakeholder aufbauen müssen, da halt dann auch wirklich, sag ich mal, vorne mit dabei zu sein.
Ganz interessant, also wie viele unterschiedliche Bereiche sozusagen dieser Mobilitätswandel mit sich bringt. Das sind eben nicht nur die Produkte, sondern das sind eben auch ganz andere Arten, wirtschaftlich zu denken und eine Wertschöpfung zu erreichen. Ein Thema, was ich noch gerne mit dir besprechen wollte, ist das Thema Mikromobilität. Mhm. Auch das ist ja ein Bereich, in den teilweise die Autohändler reingehen. Die Produktpalette wird sozusagen breiter. Also es geht nicht mehr nur um die Autos, sondern vielmehr kommen jetzt auch Elektroroller rein. Aber auch E-Bikes sind ein ganz großes Thema. Was hast du da beobachtet in den letzten Jahren und was glaubst du, kommt da auf uns zu in dem Bereich?
Ich glaube, so allgemein der Trend in der Mikromobilität geht mittlerweile doch so vom, sag ich mal, Sharing-Hype zum Besitz. Gerade halt dann eben auch bei den E-Scootern, die du nanntest, weil die ja doch teilweise, sag ich mal, im Sharing recht teuer sind und im Besitz ja doch dann eigentlich preiswert oder ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das ist, glaube ich, so der eine Trend, ja, dass man sieht, okay, der Verkauf oder vielleicht auch sowas wie ein Abo wird schon nochmal wichtiger. Versus bei einem E-Bike, da kommt es drauf an, wo man eben wohnt und in welchen Use-Case man noch anbietet. anspricht. So gerade für Daily Use ist dann doch eher so Sharing, gerade in den urbanen Zentren mehr relevant, weil man die Fahrräder halt nirgendwo unterstellen kann und halt nicht irgendwie in seinen dritten Stock Berliner Altbau tragen kann oder möchte. Von dem her muss man da halt so ein bisschen differenziert auch betrachten, in welcher Region und für welche Use Cases man eben unterwegs ist. Aber allgemein kann man sagen, auch die Mikromobilität ist beratungsintensiv. Also sprich, die Produkte sind ja, wenn man sich die E-Bikes anschaut oder vielleicht auch mal in Richtung Elektromopeds, also wirklich die Roller denkt, auf denen man halt irgendwie sitzt, also ein Vespa in elektrisch, die sind ja dann doch teilweise recht teuer. Und das heißt dann eben auch, die Kunden, die Interessenten brauchen nochmal zusätzliche Informationen. Was kann das denn eigentlich? Was sind für Systeme vielleicht auch verbaut? Was sind denn auch vielleicht wie sieht das denn eigentlich auch aus mit der ganzen Service- und After-Sales-Kette? Wo kann ich das Fahrzeug oder das Fahrrad oder das Moped vielleicht dann überhaupt warten? Und das passt natürlich sehr gut dann zu der Händlerstruktur auch, weil die Händler haben ja dann eben auch, sag ich mal, eine Aufgabe, die Fahrzeuge zu verkaufen, aber davor haben sie ja noch den ganzen, sag ich mal, Service- oder Informationsprozess und Informationsaufgabe. Und das können sie halt dann eben mit den Fahrrädern, oder E-Bikes und den Rollern, den Mopeds, dann eben halt auch verknüpfen und so halt dann sich einfach diversifizieren. Also da ist schon aus meiner Sicht ein ganz guter Fit und ich denke auch, klar, es kommt immer auf den einzelnen Autohändler drauf an, wie pfiffig er ist und wie, sag ich mal, unternehmerisch eingestellt ist, aber man kann dann neben dem Autohandel da nochmal sein zweites Standbein eigentlich aufbauen.
Genau, und viele Systeme lassen sich ja vom Autokauf oder auch After-Sales-Service übertragen. Wir waren bei Händlern, die haben dann eben Einlagerungen für die Fahrräder im Winter. Leasing ist ein Riesenthema bei Fahrrädern durch Jobrad, den Pionier. Und also das heißt, da sind ja ganz viele Systeme, die auch bekannt sind. Ja, wir haben tatsächlich ja eine Umfrage durchgeführt hier vor kurzem bei Konsumenten und haben eben gefragt, würdest du eben Fahrräder auch im Autohandel kaufen? Und es war unwahrscheinlich positiv, die Antworten, die da kamen. Also ein großer Teil, der sich das super vorstellen kann. Und also das heißt eben auch, die Beratungs- und Servicekompetenz oder das Potenzial dafür auch im Autohandel sieht. Ja, ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, trotzdem ist es nicht ganz einfach. Es ist trotzdem ein ganz neuer Markt, ein neues Geschäft, neue Technik und auch gerade bei den Fahrrädern verändert sich ja wahnsinnig viel.
Ja, das ist eigentlich so quasi, da zieht sich so wie ein roter Faden durch unser Gespräch, da ist unheimlich viel Dynamik drin, bei welche Marken sind denn eigentlich da, welche verschwinden auch wieder, welche sind denn gehypt, welche haben es denn vielleicht auch nicht geschafft. Ich meine, was halt auch viele immer vergessen ist so, was passiert denn eigentlich nach dem Kauf? Ich meine, auch aus eigener Erfahrung, ja, wir haben auch mehrere E-Bikes zu Hause, dachten, okay, am Anfang gucken wir ja so auf den Preis, ja, ist dann halt irgendwie vielleicht kein Systemantrieb irgendwie aus irgendwie von einem deutschen Hersteller, sondern ist halt dann irgendwie aus einer Nische und dann hat man halt irgendwie das Problem, dass das Fahrrad halt nie gewartet werden kann. Ja, dann ist es halt kaputt und dann braucht man eigentlich einen Bastler, der es einem dann abnimmt oder man schickt es irgendwie für viel Geld halt irgendwie einmal durch die Welt so ungefähr, dass es halt dann repariert wird. Und ich glaube, so in die ganze Wertschöpfungskette quasi nach dem Kauf, da kann sich der Autohandel dann ganz gut dann eben auch positionieren. Sei es mit dem Wartungsservice, was du auch meintest, halt dann wirklich Einlagerungsdienste und so weiter. Aber es das heißt natürlich auch, man muss sich drauf einstellen. Ja, also es ist jetzt kein Selbstläufer, sagt, okay, ich stelle mir morgen ein paar Fahrräder rein und dann läuft es schon. Nee, man braucht halt dann auch wirklich das Personal, das sich da auskennt, dann auch eben das ganze Thema Wartung übernehmen kann. Aber ich glaube halt auch so wirklich, ja, wenn man nochmal so einen physischen Standort hat, vielleicht auch in einer Gegend, der jetzt nicht so, sag ich mal, wettbewerbsintensiv ist, also wo es quasi irgendwie keine X-Fahrradhäuser oder Fahrradläden nebenher geht oder in der Nähe gibt, dann kann man sich da eigentlich schon ganz gut dann eben halt irgendwie oder kann man sich ganz gut absichern und da lohnt sich dann auch das Investment.
Ja, spannend. Noch ein anderes Thema, was uns und die Autohändler auch umtreibt, ist oder was sozusagen nie so ganz weggeht, das Thema Auto-Abo ist immer eine ganz große Frage. Ist das Hype oder nicht? Und wie viel davon bleibt, wie viel nicht? Was ist da deine Einschätzung? Weil du guckst ja auch eben nicht nur auf Deutschland, sondern du siehst es ja ganz global. Was hast du das Gefühl, was entwickelt sich da beim Thema Auto-Abo?
Also ich glaube so, das Auto-Abo als Kundenprodukt oder manche nennen es ja auch Smart Leasing oder verbinden es auch dann eher mit einer Langzeitmiete etc. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Was wir da in den letzten Monaten oder Jahren gesehen haben, war halt schon auch wieder eher so ein Hype, dass halt sehr viel Geld reingeflossen ist. Viele haben es ja auch nicht geschafft, auch die mit, sag ich mal, 100 Millionen oder mehr halt finanziert wurden, sind dann auch wirklich in Schwierigkeiten gekommen. Aber wie auch bei den anderen Modis, die man in den letzten Jahren gesehen hat, ja, bin ich da eigentlich recht optimistisch, dass sich das halt wirklich auch etablieren wird. Man hat immer wie so, sag ich mal, so einen, ja, eigentlich so ein Hype-Cycle, es geht erst nach oben. Da denkt jeder, okay, das ist die Zukunft und alles andere wird abgeschafft. Dann stürzt eigentlich wieder ab, dann hat jeder das Gefühl, okay, ist ja doch nichts dahinter, da gibt es kein Business Case und morgen ist es wieder alles verschwunden und dann über die Zeit etabliert sich das aber eigentlich auf so einem, sag ich mal, stabilen Level. Bestes Beispiel ist jetzt auch irgendwie so ein Uber, die ja auch extrem gehypt waren am Anfang, dann extrem abgestürzt sind und mittlerweile sind die eigentlich überall, haben sich gut etabliert, wir nutzen das halt irgendwie viel und die bauen da ihr profitables Geschäft mittlerweile dann weiter auf. Ja. Und so sehe ich es halt auch eben in Bezug auf Autoabos. Da wird es einfach eine Marktbereinigung geben, eine Konsolidierung geben und quasi vielleicht auch etablierte Player werden das Modell vielleicht mehr auch aufnehmen und tiefer integrieren, irgendwie eigene Lösungen aufbauen. Und, die Kundennachfrage wird aber halt dann, sage ich mal, stabil wachsen und das wird halt einfach auch da bleiben. Aber da auch wieder, wir ändern halt das Mobilitäts- und Kaufverhalten nicht über Nacht, sondern geht halt über einen langen Zeitraum, ist halt einfach ein langer Zyklus und ja, bis sich beides eingependelt hat, muss man halt einfach durch so einen Hype-Cycle dann gehen.
Das heißt, es kommt eigentlich immer mehr in den Mix rein. Fällt auch irgendwas raus?
Also ich glaube gerade zur Finanzierung und halt Kauf mit Bargeld oder halt irgendwie mit Geld, was man einfach auf dem Konto liegen hat, das reduziert sich dann, der Anteil. Wird es auch nochmal geben, also einfach der Mix der Finanzierungsmöglichkeiten und Bezahlmöglichkeiten dann einfach. Aber dass jetzt wirklich was rausfällt, sehe ich nicht, sondern es ist halt einfach Anteilsverschiebung.
Ein anderes großes Thema, ich weiß, damit beschäftigst du dich auch, ist die Sharing-Economy oder Sharing und das finde ich auch spannend. Was ich aber in der Diskussion oft besprochen wird, ist der urbane Raum. Wir selbst, also wir mobile.de sitzt ja hier in der Nähe von Berlin und demnächst auch richtig in Berlin. Das heißt, für uns gehört es auch zum mobilen Alltag sozusagen dazu, ein Auto, ein E-Scooter, ein E-Fahrrad irgendwie mal schnell zu nehmen. Aber das ist natürlich nicht überall so. Und was für Lösungen gibt es denn? Also natürlich passiert viel Innovation oder man spürt die Innovation sozusagen am ehesten im urbanen Raum. Aber was ist denn mit dem ländlichen Raum? Was passiert denn da?
Ich meine, die Technologie dafür, die ist ja vorhanden, sei es irgendwie Buchungsplattformen, die Fahrzeuge und so weiter. Das ist, ich glaube, die Enabler dafür hat man, auch die Mobilität im ländlichen Raum dann zu verändern. Und was man halt braucht, sind halt die Personen, die das halt dann auch wirklich machen wollen. Also was ich sehe, was ich verfolge, ist, wenn man halt in einer Region, sei es in der Stadt oder auch in, sag ich mal, einer Kommune, in einer Gemeinde, in einem Dorf, jemanden hat, der für das Thema brennt und da halt wirklich da dran bleibt, eben was zu verändern, dann funktioniert es auch. Und das ist, glaube ich, so einfach der Trigger, ja, dass man in erster Linie jemanden braucht mit der Passion, um das Thema anzugehen, das Thema umzusetzen und natürlich dann eben auch, sag ich mal, von öffentlicher Seite die Bereitschaft, sowas dann auch mit zu subventionieren und mit zu finanzieren. Und wenn wir ehrlich sind, machen wir das ja heute auch schon, ja, also der ÖPNV, der halt auch im ländlichen Raum unterwegs ist, der wird ja auch schon subventioniert und mit öffentlichen Geldern finanziert. Dann kann man halt auch einfach überlegen, okay, gibt es mit dem Topf, den man halt heute hat, kann man da das Gesamtsystem halt vielleicht verbessern? Sei es, okay, muss es immer der 12,5-Meter-Bus sein, der durch die Gegend fährt? Kann man vielleicht einfach reduzieren und dann vielleicht andere Fahrzeugmodelle mit anderen Systemen, sei es in Richtung Shuttle-Dienste und so weiter mit etablieren? Und da braucht es halt wirklich jemanden, die in Person, die Treiber, die sowas halt dann einmal angehen und dann halt sich auch vielleicht externe Hilfe nochmal holen, um sowas halt dann zu definieren und sowas halt dann wirklich umzusetzen. Dann kann man da schon einiges erreichen. Ich glaube, was man auch nochmal mit berücksichtigen muss, auch im urbanen Raum, sind so ja quasi auch Bevölkerungsgruppen mit bestimmten Mobilitätsbedürfnissen. Also ich bin bei dir in Berlin oder auch in München oder auch in anderen, sag ich mal, größeren Städten oder auch mittelgroßen Städten. Wenn man quasi, sag ich mal, ohne Kinder unterwegs ist und halt ohne körperliche Einschränkungen, dann funktioniert das alles schon ganz gut. Aber sobald man dann halt irgendwie ein Kind hat oder vielleicht auch mehrere oder vielleicht auch körperlich eingeschränkt ist, nicht laufen kann, dann wird es halt mit der geteilten Mobilität schon schwierig. Und dann hat man halt wieder auch den Fall, dass die Leute doch bequem sind und dann ist halt vielleicht das Auto wieder die erste Wahl und hat man die dann im Auto, kriegt man sie wahrscheinlich schwer wieder raus, weil wir halt auch Gewohnheitstiere sind und ein Auto meistens auch längerfristig halt dann gebunden haben. Von dem her, da ist es, glaube ich, halt so, ja, es ist aus meiner Sicht wirklich so ein People-Business. Man braucht die Leute, die Bock haben, sowas umzusetzen. Und das Zweite ist, okay, dann bitte auch noch die mit berücksichtigen oder mitdenken, die jetzt, sage ich mal, bestimmte Mobilitätsbedürfnisse haben aufgrund von Kinder, Familie oder körperlicher Einschränkung.
Ja, das finde ich einen guten Punkt. Und das, finde ich, darf man auch immer nicht vergessen, wenn wir über autofreie Innenstädte und sowas sprechen. Also tatsächlich gibt es ja ältere Menschen und sowas, die ja trotzdem mobil sein wollen und müssen, dass wir da nicht irgendwie Menschen abhängen, Menschen im ländlichen Raum oder Familien oder sowas.
Ja. Ich glaube, wir dürfen auch nicht so, sage ich mal, das Schwarz und Weiß sehen, so autofrei, sondern ist halt einfach autoreduziert dann. Ja, also es gibt halt einfach viele Use Cases, die lassen sich viel besser mit anderen Modis abbilden und viel günstiger. Aber es gibt halt auch einfach einfach die, sage ich mal, Cases, da braucht man oder ist halt das Auto einfach die beste Wahl, die beste Option. Und das muss man halt einfach, sage ich mal, mehr und mehr ausbalancieren dann.
Aber ich glaube ja, dass auch gerade im ländlichen Raum unsere Autohändler natürlich einen großen Einfluss haben. Sie sind oft große Arbeitgeber, kennen die Region und dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch gerade im ländlichen Raum der Autohandel ein großer Treiber sein kann für zum Beispiel zusammen mit den Kommunen oder so für eine Shared Economy, die funktioniert. Da glaube ich, ist ganz viel Potenzial drin.
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt es dann auch sehr auf Partnerschaften an. Da stimme ich dir absolut zu. Und die Autohändler sind ja teilweise wirklich stark in die Gemeinschaft etabliert, teilweise schon fast so wie der zweite Bürgermeister ab und zu. Die haben halt einfach viel Kompetenz, die man für den Betrieb dann auch von Mobilitätsdiensten braucht. Sei es auf der einen Seite Zugang zu den Fahrzeugen, aber auch das ganze Thema Fleet Operations, also Fahrzeugwartung, Reinigung, was da sonst alles mit dazu gehört, das ganze Thema Laden. Das kann natürlich dann eben auch nochmal ein interessanter Case sein, dass sie vielleicht Ladeinfrastruktur entweder bei sich an den Händler halt oder an den Händlerpunkten betreiben oder halt dann vielleicht auch in Bezug auf Ladeinfrastreiber für kleine Kommunen halt dann in Betracht kommen und sich da dann nochmal diversieren. Und genau, also da sehe ich so die Kombination aus dann eben den lokalen Gemeinden, vielleicht auch den lokalen ÖPNV, den Händlern, vielleicht dann auch nochmal den Energieversorgern und vielleicht dann auch den, sag ich mal, nachfragefördernden Institutionen oder Stakeholdern, sei es halt irgendwie Supermärkte oder auch Universitäten, Schulen, Unternehmen. Ja, wenn die halt dann einfach es schaffen, sich zusammenzuraufen und zusammenzuarbeiten, dann kann man da schon auf kommunaler Ebene was wirken. Und aus meiner Sicht ist Mobilität auch wirklich hyperlocal. Also man hat ja auch gesehen, dass so die One-Fits-All-Approaches, wir haben jetzt eine Lösung, die rollen wir überall aus, das funktioniert überhaupt nicht, sondern es muss halt schon immer an die lokalen Bedürfnisse angepasst sein. Und wenn man da halt wirklich so ein starkes Konstrukt hat, an Unternehmen, an Stakeholdern, die es jetzt wirklich für eine Region vorantreiben, dann ist das eigentlich super, weil die wissen eigentlich genau, wo ist der Mobilitätsbedarf vorhanden. Die kennen die Region, die steigern da vielleicht dann auch, sag ich mal, die Wertschöpfung in der Region. Also sehe ich schon auch so, dass man da viel, sag ich mal, auf regionaler Ebene halt machen kann. Aber klar ist halt dann nicht so, sage ich mal, der Hyperscaler und das Unternehmen oder die Aktion, die durch die Decke geht und mit einem Uber oder jemand anderem halt da mithalten kann. Aber Mehrwert für die Region wird auf jeden Fall generiert.
Genau, und vielleicht einfach entstehen Piloten und ich glaube, noch ein anderer Akteur könnte auch oder ein anderer Hebel könnte auch betriebliche Mobilität sein. Also das heißt, große Arbeitgeber sitzen ja nicht immer in den großen Städten, aber da denke ich auch immer, dass da viel Potenzial drin ist. Weil einer der Hauptgründe, weshalb wir irgendwie alle gerne ein Auto vor der Tür haben, ist, weil wir Montag bis Freitag immer ins Büro gefahren sind zumindest und auch viele das ja immer noch tun. Und wenn da die großen Arbeitgeber, die Autohändler, die Kommunen und so zusammenarbeiten, ich glaube, dann können ganz andere Lösungen entstehen, auch im ländlichen Raum. Ich habe noch so ein paar Fragen mitgebracht, so schnelle Fragen.
Ja, super.
Ich dachte,
das ist immer gut.
Das probieren wir mal aus. Also, erste schnelle Frage.
Ja.
Was ist Hype, was bleibt?
Ich glaube, das was bleibt, ist auf jeden Fall unser Mobilitätsbedarf und dass wir von A nach B kommen. Hype ist okay, was für neue Formen können wir dafür nutzen. Aber wie gesagt, es entwickelt sich auch vom Hype zum es bleibt.
E-Bike oder E-Scooter?
Ich fahre gern E-Bike. Oder am besten noch ohne E, also noch mechanisches Bike.
Bio-Bike.
Bio-Bike.
Ich gelernt,
ja. Oder mechanisches Bike, genau. Ja.
Selbstfahren oder autonom fahren?
Autonom fahren.
Weil es bequem ist oder?
Also A, weil ich, sag ich mal, persönlich Interesse dran habe und einfach das Neue gerne ausprobiere und B, weil es natürlich viel Zeit freisetzt. Also ich fahre ungern Auto, gerade auf Langstrecke und so weiter, weil es halt, kann man nichts anderes machen, vielleicht noch telefonieren und ich glaube, langfristig ist es auch einfach sicherer, in den autonomen Fahrzeugen unterwegs zu sein.
Über das autonome Fahren würde ich ja gerne nochmal mit dir ausführlicher sprechen, aber das machen wir dann in einem anderen Podcast. Wer ist der größte Treiber aus deiner Sicht für neue Mobilität? Die Öffis, Lotten oder der Privatverkehr oder Güter- oder Personenverkehr, könnte man auch sagen.
In den letzten Jahren waren es auf jeden Fall quasi die Privatnutzer, die was Neues ausprobiert haben. Und da war eigentlich so der größte Treiber quasi die VC-finanzierten Unternehmen, die dann natürlich auch andere inspiriert haben, wie den ÖPNV. Wer hat so die stärkste Rolle, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der ÖPNV. Ja, weil der halt einfach der Backbone gerade in den Städten, um Leute effizient von A nach B zu kriegen. Aber quasi der Innovationsgeber sind doch andere.
Wenn ich dir heute 1 Million Euro gebe, wo würdest du die investieren?
Im Mobilitätssektor. Mhm. Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, jetzt gar nicht so in Richtung Mobilitätsservices, sondern einfach die Optimierung, Zusammenspiel zwischen Mobilität und Energie. Also da hat man ja eben auch das ganze Thema, sei es in kommerziellen Flotten oder privaten Flotten, dass man halt einfach, sag ich mal, seine Energiekosten reduzieren kann, indem man halt einfach für die smarte Vernetzung sorgt von Auto und dann halt Energiesystem. Das wäre, ist so aus meiner Sicht ja ein recht spannender Bereich im Moment.
Wo siehst du die größten Chancen für den Handel? Wir haben vieles gestreift, aber wenn du das jetzt nochmal auf den Punkt bringst?
In der Kundenbeziehung. Ich glaube, da ist der Handel unheimlich stark. Ich glaube, da aus Handelssicht sollte man sich da überlegen, wie kann ich die Position nochmal stärken, indem ich halt auf die Kundenbedürfnisse halt dann eingehe. Aber das ist das starke Asset, was der Handel auf jeden Fall heute hat. Ich meine, klar, wir hören immer, okay, es geht alles Richtung Online und D2C und Handel braucht man gar nicht mehr. Aber das ist halt, glaube ich, auch am Kunden vorbei so ein bisschen gedacht. Sondern die wollen einfach die persönliche Beziehung haben und da ist der Handel, hat da das Asset in der Hand, aber hat da auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial.
Das finde ich absolut schöne und positive Abschlusswörter, Worte. Und deshalb will ich da auch gar nichts weiter mehr fragen, sondern wir beenden den Podcast so, Augustin. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen nächsten zum Thema autonomes Fahren und wer weiß, was es dann noch für Hypes gibt oder Trends, die wir dann besprechen können. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank, Inga, für die Einladung. War ein super Gespräch, super Austausch und jederzeit gerne. Die Themen gehen uns, glaube ich, nicht aus. Wir würden heute nochmal 10 Themen einfallen, die wir besprechen könnten. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, kommen bestimmt nochmal 1, 2 dazu dann.
Na, das ist doch ein Versprechen. Dankeschön.
Ich danke auch. Let's go! Goodbye.